Hier ist Punkt und Komma, der Podcast von Literatur Rheinland. Wir bringen Leute ins Gespräch, die sich längst kennen müssten. Zum Beispiel...
Hallo, ich
wir
bin
Husch.
Nein, wir kennen uns nicht.
Ich bin... sollen wir uns die Hand geben?
Ja, das fände ich schön. Ja.
Ich heiße Philipp Achilles und arbeite für den Kiwi Verlag in der Online-Redaktion.
Schön. Und ich bin Husch Jürsten und ich schreibe Bücher.
Ach,
ja.
Bist du verrückt? Das passt ja. Verlag, das,
genau.
Autorin.
Ja.
Sag mir nochmal deinen Namen.
Husch, so wie Husch Husch.
Aha.
Also ehrlich, und Jürsten ist der Nachname.
Ah, so ähnlich wie mein alter Nachname. Husch.
Das wäre jetzt
lustig gewesen. Ja. Das wäre der Anfang einer großen
Podcast. Wieso dein alter Nachname? Du hast geheiratet
Namen meiner Frau
und hast... Okay.
Ja,
und
Achilles.
Achilles ist aber auch ein toller Name. Also
ja,
da würde ich
aber Husch und Rusch wäre auch schön.
Ja. Okay. Guck mal, wir haben die erste Karte schon abgearbeitet. Wer sind wir eigentlich? Also
ja,
du arbeitest in der Online-Redaktion von Kiwi.
Ja.
Was tust du da so? Du machst Literatur-Podcasts oder du...
Nee, wir haben mal einen versucht, aber ich mache das dann nicht selbst. Wir haben mal einen Podcast versucht zur Musikbibliothek. Sagt dir das was?
Ja, ja klar, die kenne ich, die Kleinen, ne?
Ja, klar, die kenne ich.
Ja.
Nee, das sagt nicht jeder.
Ja. Die sind toll.
Genau, dazu haben wir mal einen Podcast gemacht. Das stimmt. Den machen wir nicht mehr, da haben wir 10 Folgen gemacht. Und ansonsten bin ich für diesen ganzen sogenannten Content zuständig. Social Media, Mail-Marketing, dann gibt es eine Webseite und da gibt es ein Magazin. Dann werden Buchtrailer erstellt, die darf ich mit konzipieren, Interviews geschehen, Insta-Live.
Machst du einen Buchtrailer? Das möchte ich jetzt aber wissen. Also das ist dann echt ein Film oder das sind so verschiedene Instagram-Fotos oder wie
nee,
geht
nee,
das?
Nee, es sind wirklich Filme, ja. Also Buchtrailer, das ist sowieso eine ganz eigene Kunstform. Ja. Das ist ja ein Genre, das sogar heutzutage ausgezeichnet wird. Es gibt den, jetzt mache ich Werbung.
Jetzt bin ich ganz raus.
Es gibt den Buchtrailer Award und das sage ich auch nur, weil wir den gewonnen haben zuletzt für einen Trailer, den wir für Thomas Hettche, Herzfahren, sagt ihr auch was, ne?
Ja.
Das Buch. Über die Augsburger Puppenkiste.
Ja, habe ich gelesen.
Ja. Ah ja. Da haben wir die Figuren zum Leben erweckt durch einen Illustrator. Also wir haben den Illustrator quasi, es gibt Illustrationen im Buch, den Illustrator quasi über die Schulter geguckt und zugeschaut, wie er diese Figur zeichnet. Und dadurch gab es eine Stimme aus dem Off, die etwas Passendes zur Figur gesagt hat. Und dafür haben wir den Deutschen Buchtrailer Award bekommen.
Ja. Den Film habe ich nicht gesehen, also den Trailer habe ich nicht gesehen, das Buch habe ich gelesen. Jetzt muss ich den Trailer, kann ich den noch finden? Oder?
Den kannst du finden. Der läuft auch bald im Kino. Das war nämlich der Hauptpreis, dass der in Berlin eine Woche lang in den York-Gruppe Kinos gezeigt wird. Das ist so eine Programmkino-Geschichte in Berlin. Und da läuft er dann im Herbst.
Da muss ich
im Vorprogramm.
Jetzt nach Berlin.
Du musst jetzt nach Berlin fahren.
Ich muss nach Berlin, um deinen Trailer zu
wenn
sehen,
du ihn auf großer,
für den du einen Preis gekriegt hast.
Ja, nicht ich. Ich habe das, das habe ich jetzt ausnahmsweise mal gar nicht organisiert. Also muss ich die Lorbeeren zurückweisen. Aber wenn du den auf großer Leinwand sehen willst, musst du nach Berlin fahren. Ansonsten schicke ich dir gerne einen Link und du kannst ihn auf deinem Display anschauen.
Okay, alles klar. Dann mache ich das jetzt erstmal, bevor ich dahin fahre. Wobei, man weiß ja nicht.
Das sind wir.
Das sind wir, genau.
Beruflich sind wir das.
Ja.
Aber du bist es vielleicht sogar noch mehr auch privat. Oder? Als Autorin?
Also ich kann es schlecht trennen, da hast du schon recht. Wenn man schreibt, dann ist man das eigentlich immer.
Ja.
Also man guckt.
Ich kann das trennen. Ich bin der Angestellter.
Kannst du das total wegtun? Ehrlich? Du guckst nicht alles mit so kreativen Augen an und fragst dich, was man daraus machen könnte oder was du damit machen könntest für irgendein Buch, das bei euch erscheint, oder?
Nee, du hast recht, das passiert mir schon so. Aber ich könnte, wenn ich die Frage beantworten sollte, wer bin ich eigentlich, dann bin ich, glaube ich, nicht der Online-Redakteur bei Kiwi, aber ich glaube, du vielmehr dann doch die Autorin.
Ja, oder? Also ich kann es nicht mehr trennen. Früher konnte ich das, da habe ich noch andere Sachen gemacht. Und habe noch viel als Journalistin gearbeitet und so. Und da konnte ich das in so, also zumindest zeitweise, in so Schubladen tun. Also jetzt bin ich Reporterin, jetzt mache ich das. Und jetzt schreibe ich ein Buch. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, also irgendwie sind die Bücher immer so in mir, immer so da. Das kann man, ich werde es gar nicht los. Also
so, und jetzt drehe ich mal eine Zigarette. Das kann man ja ruhig mal sagen.
Und ich guck das mal, ja, wer sind wir eigentlich? Diese Karte haben wir jetzt quasi abgearbeitet oder noch nicht? Was denkst du?
Ja, weil ich würde sagen, haben wir nicht.
Haben wir nicht.
Haben
okay,
wir nicht?
Okay, privat. Du zuerst.
Ich zuerst. Okay.
Du hast den Namen privat. Deiner Frau.
Ich habe den Namen meiner Frau.
Das heißt, du bist verheiratet.
Folglich bin ich verheiratet.
Ja.
Und ich habe einen Sohn.
Wie alt ist der?
Der ist jetzt, ich muss auf die Uhr gucken.
Du musst auf die Uhr gucken,
ich muss
auf die
Uhr gucken. Um zu wissen, dass er im 13. Monat, Lebensmonat sich befindet.
Oh, wie schön.
Ja. Ja. Und ich gerade auch dazu auch noch in der Eingewöhnungszeit, Kita-Eingewöhnungszeit gerade.
Also, und was tut er da so? Schreit er? Ist er traurig oder ist er froh? Und verabschiedet er sich von euch oder ist er direkt weg an der Tür?
Soweit sind wir noch nicht. Also heute, glaube ich, hat meine Frau einmal probiert rauszugehen, da hat er dann schon geweint. Aber er ist eigentlich glücklich, weil es ein sehr aktives Kind ist und die Gesellschaft liebt, anderer Kinder, anderer Menschen und auch Spielzeug liebt und alles Mögliche und Freifläche und sowas. Und ich glaube, ihm geht es dort sehr gut. Also ich glaube, so eine Kita passt zu ihm. Passt ja nicht zu jedem Kind wahrscheinlich, aber ihm tut es, glaube ich, gut.
Und wie heißt der mit Vornamen?
Der heißt Kaspar.
Kaspar Achilles, ja, das
Kaspar
war toll.
Der hat noch einen zweiten Namen, Ennio. Kaspar Ennio Achilles. Ja.
Sehr schön.
Weil Ennio Morricone zu der Zeit gestorben ist, als er auf die Welt kommen sollte, Kaspar. Und schwupps hatten wir unseren.
Und ihr wart beide Namen. Oder seid beide große Morricone-Fans?
Nee, überhaupt nicht.
Ach so,
nee,
ach,
das, ich kenne ihn gar nicht.
Ach, das ist jetzt nicht wahr. Komm.
Ich glaube, der hat so Filmmusik oder
du
sowas
gemacht.
Du unterlegst
deine Buchtrailer mit
mich,
Morricone.
Ja, ich habe mich wirklich nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich wirklich nicht sonderlich mit. Ennio, ich muss gerade überlegen, wie der überhaupt heißt, Ennio Morricone beschäftigt. Aber wir haben einen italienischen Zweitnamen gesucht und sind nicht wirklich fündig geworden. Und dann kam halt Ennio uns über den Facebook-Feed tatsächlich so reingespült, ja? Wirklich parallel. Also wir befanden uns an verschiedenen Orten und sind dann aufeinander zugerannt und haben gerufen, Ennio, okay. Das ist der Name. Ja.
Ja.
Und italienisch, weil ich italienische Wurzeln habe. Und ich habe auch indische Wurzeln. Und ich bin 40 Jahre alt. So, was möchtest du noch wissen? Privat, was kann man da noch
hinzufügen?
Die
italienischen Wurzeln.
Die italienischen Wurzeln, das ist, ich habe eine italienische Großmutter. Ich hatte eine, die ist leider verstorben. Eine Nonna aus dem Friaul.
Mhm. Und die indischen?
Das ist, die kommen von meiner Mutter. Die ist mit, ich weiß gar nicht, Mitte 20 ist sie nach Deutschland gekommen.
Nach Köln oder in eine andere Stadt?
Tatsächlich hier in die Nähe, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube nach Düren und später nach Köln, da hat sie meinen Vater kennengelernt.
Okay.
Aber ich bin nicht in Köln aufgewachsen, in Köln geboren und dann ins Ruhrgebiet gezogen.
Wohin?
Nach Duisburg.
Ja. Und wann bist du wieder zurückgekommen? Wegen des Jobs?
Ja,
oder einfach,
wegen des Jobs und das war vor, ich glaube, 11 oder 12 Jahren.
So lange bist du jetzt schon da in der, meine Güte.
Ja, und du?
Schon, und ich? Ich bin in Köln geboren.
Ah.
Ich bin 52. Ich habe 3 Kinder. Die sind schon viel älter als die sind aus der Kita-Eingewöhnungsphase raus.
Ja.
Die eine ist 20, die andere ist 18 und der dritte ist ein Sohn. Und bin seit, warte mal. Ich bin seit 27 Jahren verheiratet. Ja, das ist lang.
Oh.
Ja.
Oh. Wie lange wart ihr zusammen, bevor ihr geheiratet
habt? Höchstens ein Jahr.
Ja, das ist der Trick. Weil wir waren 10 Jahre zusammen.
Ja.
Ein Freund.
Genau, so.
Ja, Wahnsinn. Kann man dich dazu beglückwünschen?
Dankeschön.
Nee, kann man, war meine Frage.
Ja, kannst du.
Super.
Ganz
ist ja gut.
Hast du gedacht,
ja, kennt ja.
Pass auf, jetzt kommt eine ganz traurige Geschichte.
Ja, ich dachte, du wolltest mit deinem größten Schicksalsschlag hier anfangen.
Ja, genau, zack, jetzt ist es.
Ich bin seit 27 Jahren verheiratet, ich komme hier nicht raus.
Ja, stell dir vor. Nein, aber ich bin in Köln geboren und jetzt wieder in Köln. Zwischendurch war ich lange in Paris und in England, in London.
Was hast du da gemacht?
Da habe ich als Journalistin gearbeitet in beiden Städten.
Mhm.
Das war noch die Phase vorher.
Ah ja, die Part, hattest du die gerade mal kurz erwähnt.
Ja, genau. Und dann habe ich irgendwann in England angefangen, Bücher zu schreiben. Also ich wusste schon immer, dass ich das machen wollte.
Ja.
Habe mich aber nicht getraut, als ich 18 war oder so. Dann habe ich irgendwie gedacht, oh nee, Gott, also das, was ich lese und das, was ich schreiben kann, das hat irgendwie einen großen Qualitätsunterschied. Da irgendwas klappt da nicht. Naja, und dann habe ich gesagt, okay, dann näher dich dem Schreiben eben von allen Richtungen, die du so nehmen kannst. Und dann habe ich mit Journalismus angefangen. Und das war toll, das habe ich total gern gemacht. War eine gute Schule.
Ja,
spätere.
War eine Schule und hat dein Selbstbewusstsein gestärkt, dann auch ja. Bücher schreiben zu wollen.
Ja, und das hat dann aber trotzdem noch wirklich lange gedauert, bis ich es dann gemacht habe.
Wie lange hat das gedauert?
Ich habe, 2011 erst mein erstes Buch rausgegeben.
Da warst du dann, wie alt, das war vor 10 Jahren, warst
40.
Du 40.
Ja.
Und was ist das für ein Buch? Also ich finde das ganz interessant, weil ich musste jetzt gerade an Joachim Meyerhoff denken, Autor des Hauses. Der hat das auch mal im Interview gesagt, dass, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, aber so sinngemäß, dass man ja so vom Schreiben oder gehindert wird zu schreiben, wenn die Vorstellungen oder die Ansprüche zu hoch sind. Ja? Wenn man eine Vorstellung hat von einem Buch, wie das eigentlich so aussieht, ja, und dann quasi vor Ehrfurcht erstarrt und eigentlich viel mehr oder was anderes will, als man eigentlich kann. Und er hat dann irgendwann herausgefunden, was er kann. Und das kann er sehr gut, wie man sieht. Und hat ja eigentlich auch relativ spät angefangen zu schreiben. Dafür umso erfolgreicher.
Ja, also das war sehr ähnlich. Also ich fand das auch. Ich hab viele, oder ich lese viele Sachen, die ich ganz toll finde. Und dann habe ich eben damals immer gedacht, oh Gott, nee, also dass es so eine Melodie kriegt, dass es so tief geht, das weiß ich nicht. Also ich bin immer so davor zurückgeschreckt und als ich mich dann hingesetzt habe und es wirklich gemacht habe, dann hat es funktioniert. Das war gut. Das war ein gutes Gefühl.
Ja, also was Ähnliches ist mir auch mal passiert. Meine Frau und ich haben eine Weltreise gemacht und auf dieser Weltreise angefangen zu schreiben, und zwar ein Blog. Und daraus ist dann nach der Reise ein Buch entstanden. Und ich hatte auch immer den Wunsch, ein Buch zu schreiben. Einfach mal ein Buch zu schreiben. Keine Ahnung, was für eins. Und das habe ich aber nie irgendwie angerührt oder es gar nicht versucht. Aber als dann auf einmal dieser Gegenstand da war, diese Reise, und es etwas zu berichten gab, da ging das dann auf einmal. Da sind dann zwar keine Bücher mehr gefolgt danach, ne? Das ist jetzt auch irgendwie... Weiß ich gar nicht, 6 Jahre her.
Und wo ist es erschienen?
Rate mal.
Kiepenheuer.
Ja! Was für ein Zufall. Also wirklich, ganz großer Zufall.
Ja, also
es
komisch.
Es hätte ja überall erscheinen können.
Ja, ja.
Aber dann...
Dann da, ja.
Ja, dann haben die Interesse gezeigt.
Ja.
Dann hat das irgendwie geklappt. Aber erzähl mal, was war das, was war denn dein erstes Buch?
Mein erstes Buch heißt In Sachen Josef und ich habe das geschrieben aus einem sehr traurigen Anlass eigentlich, weil nämlich mein bester Freund gestorben ist. Der ist mit 39 einfach umgekippt und hatte ein Aneurysma.
Oh.
Und das war ganz schlimm, also ich habe da unglaublich mit gehadert und habe mich dann immer gefragt, wenn ich gewusst hätte, dass er stirbt, hätte ich noch irgendwas anderes gemacht. Und ganz langsam, so in dieser Trauerphase, ist daraus die Idee für das Buch entstanden. Es war ganz langsam, es war mein einziger Weg, wie ich mit diesem Tod umgehen konnte, indem ich drüber schreibe. Und dann habe ich eben unter der Prämisse, wenn du wüsstest, dass jemand nur noch 3 Tage zu leben hat, dein bester Freund, würdest du irgendwas anders machen, habe ich diese Geschichte geschrieben, die danach halt total verrückt geworden ist. Aber das hat gut funktioniert.
Also kam auch ein äußerer Anlass auf dich zu und hat dich zum Schreiben gebracht?
Ja, geschrieben habe ich ja immer. Ich habe auch immer nebenher so Kurzgeschichten und sowas geschrieben. Also geschrieben habe ich wirklich immer, weil ich gar nicht anders kann. Also es gibt Dinge, die sehe ich im Alltag, irgendwas. Und dann schreibe ich einfach.
Ah, ja.
Aber die habe ich immer alle in der Schublade gehabt. Und dann mit diesem Buch ist das wie so, als hätte jemand eine Tür aufgemacht. Und dann ging das und dann habe ich diese Geschichte geschrieben, die, wie gesagt, sehr verrückt war. Und dann habe ich die aber auch wirklich ein Jahr oder so liegen lassen.
Mhm.
Ich dachte, das ist noch zu nah, geht noch nicht. Und habe in der Zeit dann direkt ein anderes Buch geschrieben in London. Und dann war das fertig. Und dann habe ich mit dem Abstand nochmal das erste Manuskript angeguckt und habe es total überarbeitet. Also, sag ich mal, etwas nüchterner gemacht und lustiger gemacht und so.
Mhm.
Und das habe ich dann weggeschickt und dann hatte ich sofort einen Verlag. Und
wo ist das dann erschienen?
Das ist erschienen bei Berlin University Press. Das war damals ein Verlag, den gibt es jetzt nicht mehr.
Kenne ich aber.
Ja?
Ich glaube, ich kenne eine Person, die dort gearbeitet hat. Die Barbara O.
Ja, klar. Ne? Die Barbara O. hat lange meine ganzen Sachen gemacht.
Ach, Wahnsinn.
Gemacht.
Ja. Das ist ja eine ganz nette Frau.
Ja, ganz nett.
Weil, und die hat, das war mein Einstieg in die Verlagsbuchwelt. Ich habe nämlich damals ein Praktikum bei Patmos gemacht. Bei dem Patmos Verlag, der damals in Düsseldorf saß.
Ja.
Und da war die Barbara O., glaube ich, die Presse.
Ja,
Presseleitung.
Genau.
Ne?
Ja.
Da war ich dann drei Monate.
Und mit Barbara O. habe ich dann zusammen diesen Josef sozusagen gemacht. Und das lief total gut. Und dann habe ich direkt das andere Buch, das ich zwischendurch geschrieben hatte, dann hinterher geschossen. Und dann kamen direkt alle Kurzgeschichten, die ich vorher geschrieben hatte, kamen dann auch direkt als Buch raus.
Wahnsinn.
Genau.
Wie schön.
Ja. Ja, es ist für mich der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Ich empfinde das als großen Luxus, sozusagen, dass du darfst dir Themen nehmen, die dich interessieren, dich mit denen beschäftigen, lange beschäftigen. Darfst mit vielen Leuten reden, Experten reden für ein jeweiliges Thema, weil mich immer interessiert, dass man so ein bisschen die Gegenwart festhält, also die Zeit, in der wir leben, dass so ein Teil davon immer mit da drin ist. So. Und das heißt, es gibt bestimmte größere gesellschaftliche Fragen, die einen dann umtreiben, und dann redest du mit ganz vielen Leuten und kriegst immer ein immer größeres Bild, das du dann nachher brauchst im Roman. Und manchmal ist es vielleicht nur, sind das nur zwei Sätze, die davon übrig bleiben,
ja.
Aber die sind dann wichtig.
Ja.
So, und das empfinde ich als ein großes Geschenk. Dass
ja,
ich
da
das,
spricht die Journalistin aus dir,
ja,
oder?
Ja, das klingt das sehr ja nicht ganz, so. Kann ich nicht, aber die Bücher sind nicht journalistisch, die Romane.
Nee, aber das, was dir Freude empfindet und wie du an die Bücher herangehst, ich weiß nicht, wie man sonst an ein Buch herangehen könnte. Vielleicht schreibt man einen Satz auf und darauf folgt der nächste. Weil bei mir ist es komplett anders. Also ich könnte sehr gut ohne Schreiben leben. Und dann einfach
das könnte ich nicht.
Fernsehen oder so.
Das finde ich lustig. Nee, das könnte ich gar nicht. Da würde ich richtig unglücklich. Wenn du mir jetzt Stift und Papier und alles wegnehmen würdest, würde ich, nee.
Ja, und dann schreibst du. Du hast ja eine sehr große Familie,
ja.
Finde ich. Ne? Aus meiner Perspektive ist es eine sehr große Familie. Haben wir ja ständig zu tun.
Ja.
Und während ich fernsehe, schreibst du.
Also früher habe ich nachts geschrieben.
Ja.
Das wurde dann mit den kleinen Kindern immer schwieriger, weil du irgendwann ja auch mal schlafen musst und irgendwie das ging dann nicht mehr. Und dann habe ich wirklich so einen für mich zunächst total schwierigen Rhythmus gefunden, dass ich wirklich morgens ins Büro gehe.
Mhm.
Ich habe so ein Zimmer in der Bürogemeinschaft und nachmittags weggehe. Und in der Zeit versuche ich dann zu schreiben. Jetzt, wo die Kinder älter sind, geht das wieder viel besser. Jetzt kannst du auch wieder nachts schreiben, so, wo ich am besten schreiben kann.
Ja.
Das war wirklich dann wie so ein Bürojob. Es haben ja so viele Leute immer so eine total romantische Vorstellung vom Schreiben. Und du hast die gerade auch so ein bisschen bedient. Ne? Also
ja.
Du warst auf Weltreise und dann floss das auf einmal. Dann ging das, dann saß du wahrscheinlich unter... Komm, ich mache jetzt das Klischee
mal
richtig voll.
Du
hast
ja
unter irgendeiner
so.
Palme gesessen und hast gedacht, so jetzt gucke ich mir die Welt an, ne? Und jetzt schreibe ich das auf.
War genau so.
Ja, siehst du?
Es war genau so.
Siehst du, aber das ist halt nicht immer so, sondern manchmal fährst du einfach mit dem Fahrrad durch Köln in dein Büro und arbeitest, ne, am Text. So ganz, ich fand das total schwierig am Anfang. Also richtig ätzend, weil du bist ja nicht immer morgens um 10 imstande, jetzt gerade das Buch weiterzuschreiben, sondern da ist irgendwas total anderes im Kopf oder es läuft einfach nicht oder so. Aber du kannst dich tatsächlich an so einen festen Rhythmus gewöhnen und in der Tat ist er sogar hilfreich, also irgendwann, dass du so eine Disziplin da reinkriegst und wirklich das so kommt. Also wenn ich jetzt gerade nicht schreiben kann, dann kann ich aber wenigstens telefonieren oder die Frage klären oder nochmal überarbeiten, was ich bisher geschrieben habe oder.
Ja, hat man ja auch schon oft gehört, ne? Also einerseits diese romantische Vorstellung, ich warte auf die Inspiration, auch wenn es 10, 20, 30 Jahre dauert. Oder ich setze mich und dann kommt Thomas Mann ins Spiel. Das ist doch wirklich der, weiß ich nicht, meist zitierte Arbeitsablauf. Da gibt es sogar bei Facebook und gibt es auch immer diese Grafiken, so wie der Tagesablauf von Thomas Mann aussah. Ne? So
Heiß, den kann ich singen. Ich bin einer meiner Lieblingsschriftsteller. Ja?
Ja?
Also ja, Thomas Mann und Philip Roth, das sind die großen Schriftsteller, die ich so wahnsinnig gern habe. Ja, deswegen, ja, aber jetzt ganz so tyrannisch, sage ich mal, wie ein Mann war, ja, der also wirklich, da durfte kein Kind mehr spielen oder so, das bin ich jetzt auch nicht, aber ich bin
der hatte froh. Ja seine Frau, ne?
Die ja, hat das dann Katja, ja immer, die hat das dann alles geregelt. Genau, nein, also das macht jetzt mein Mann nicht, dass er da alles regelt. Aber ich finde so einen Rhythmus ganz gut. Aber ich bin auch froh, das muss ich tatsächlich ehrlich zugeben, dass ich ein Büro in der Stadt habe, in so einer Bürogemeinschaft und nicht zu Hause geschrieben habe. Weil also wenn du dann, du bist halt dann doch da und dann kommen die Kinder und dann ist irgendwas, dann bist du ständig draußen und so kannst du dich wirklich die Tür zumachen und sagen, so jetzt konzentriere ich mich, jetzt bin ich da beim Text.
Glaube ich. Erlebe ich ja auch gerade im Homeoffice, also es ist schön da zu sein, so viel mitzubekommen von seinem Kind, aber es ist was anderes. Im Verlag, in meinem Fall, da im Büro zu arbeiten, dass man dann doch fokussierter und dann drehen sich die Themen auch nur um das, was man gerade zu tun hat. Ne?
Ja.
Meistens. Ja. Auch auf der Arbeit gibt es Abschweifungen. Ja.
Und wirst du jetzt nochmal ein Buch schreiben oder weißt du das noch nicht? Hast du das erstmal ad acta gelegt oder? Erst einfach so, wenn es sich ergibt.
Also, ja, ich kann das auf gar keinen Fall ausschließen. Nee, da würde mir was fehlen. Wenn ich mich von dieser Vorstellung trennen müsste, würde mir etwas fehlen, so sehr wie dir das Blatt Papier oder der Laptop und das offene Dokument. Mir reicht die Vorstellung von dem offenen Dokument und davon möchte ich mich nicht so bald trennen.
Okay, dann bin ich gespannt.
Ja.
Das heißt, du musst wieder auf Reisen gehen.
ja, wahrscheinlich. Vielleicht, ja. Vielleicht kann ich nur so ein Reiseauto sein. Das kann gut sein, ja.
Du wirst es rausfinden.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, vielleicht muss wirklich so direkt um mich herum etwas passieren. Da gab es ja immer so schrecklich viel zu erzählen. Ne? Und
so, also du musst jetzt mal erzählen. Wo, erstens, wie heißt das Buch? Und zweitens, wo ist denn die Reise lang gegangen? Es war wirklich eine Weltreise, aber wo wart ihr überall und wie habt ihr das ausgesucht? Und,
also das Buch heißt, es hat einen schrecklich kitschig, weiß ich nicht, jedenfalls einen sehr zugänglichen Titel. Es heißt Die beste Entscheidung unseres Lebens.
Oha, entschuldige bitte.
Nee, ist okay. Habe ich auch gedacht.
Hast du den ausgesucht?
Ich wollte gerade sagen, habe ich auch gedacht, kurz nachdem ich ihn vorgeschlagen hatte.
Aha,
nein, also
okay.
Wir haben wirklich lange gesucht und wir hätten auch gern was, ach, ich weiß auch nicht, ne? So, ich glaube, etwas Stilvolleres gehabt. Aber stilvoll in dem Sinne von, dass es den Stil abbildet, den wir auch im Buch irgendwie pflegen. So, ne? Und dann sind wir aber irgendwie... Ich glaube, der Blog hatte auch schon so einen bescheuerten Namen. Der hieß Nie ohne Seife waschen.
Das ist aber schön.
Findest du schön?
Ja, das finde ich lustig, weil man eben so Nord, Ost, Süd und West
erklärt. Ja, und ich kann es tatsächlich nicht. Ich kann es wirklich nicht.
Machst du das immer noch? Du bist wie so ein Kind und stehst da nie ohne Seife waschen.
Ich sage es inzwischen nicht mehr laut, aber ich sage es. Also Leute, die das von mir wissen, die merken, jetzt überlegt er wieder.
Ja, der ist bei Seife.
Der ist bei Seife. Das ist einfach ein langsamer Typ. Er braucht ein bisschen. Deswegen, der Titel war schon...
Nee, den finde ich schön. Aber das andere, also der Buchtitel, der klingt so ein bisschen, entschuldige, wenn ich dir das sage, wie so ein bisschen Rosamunde Pilcher. Also wenn ich das jetzt so liegen sehen würde, würde ich erstmal denken, die beste Entscheidung unseres Lebens ist, dass wir den alten Gutshof mit dieses Gestüt, mit den Pferden vom Prinzen erhalten haben.
Und, sieht man jetzt nicht, aber ich gucke beschämt auf den Boden.
Und wir sind in Wales, weißt du? Und
ja, in Wales waren wir nicht. Wären wir doch mal in Wales gewesen. Nee, da waren wir nicht. Ja, ich weiß.
Ey. Okay, also komm. Ich muss auch, wir springen über den Titel.
Ich schäme mich auch jedes Mal, wenn ich diesen Titel erwähnen muss, wirklich.
Komm schon.
Aber du weißt, ich arbeite in der Marketingabteilung von einem Verlag.
Und, das heißt, du weißt, wie Titel funktionieren.
Ja, und ich hatte da den Eindruck, und nicht nur ich, sondern auch unsere Lektorin und auch meine Frau, die übrigens auch Lektorin ist, also auch im Verlag arbeitet.
Auch bei Kiepenheuer? Nee, oder?
Bei Eichborn.
Ah, ja.
Und auch sie wusste und wir alle Beteiligten wussten...
Was sich verkauft.
Der Titel könnte ziehen und
hat er dann auch.
Das hat er auch, weil das, was wir gemacht haben, das ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches. Das machen ja sehr viele gerne auch Pärchen. Oder Freunde, aber oft sind es dann so Paare, die dann auch eigentlich fast die Route nehmen, die wir genommen haben. Wir hatten so ein paar Ausreißer, aber ich sag's mal kurz. Wir sind damals in Kuba oder auf Kuba, wie auch immer, angekommen. Also wir hatten zwei Wunschziele. Mhm. Kuba und Indien. Die waren gesetzt und der Rest war so, gucken wir mal, wie es passt. Und Kuba, da war naheliegend von da aus nach Mexiko, Zentralamerika, durch Mittelamerika zu reisen, Südamerika. Und dann sind wir ganz unten in Buenos Aires gelandet. Von da aus sind wir nach, von da aus sind wir dann nach Los Angeles geflogen, weil da hatten wir, von Los Angeles ging es dann nach San Francisco. Da wollten wir nämlich einen Freund besuchen. Das haben wir auch getan, das war sehr schön. Und dann ging es von San Francisco nach Hawaii. Das war gar nicht unsere Idee. Also ich wollte.
Wie fandst du Hawaii?
Schrecklich.
Ich auch.
Ja, schrecklich.
Ich auch.
Ich wollte überhaupt gar nicht hin. Ich wollte nach Samoa.
Ah, okay.
Und das war einfach viel zu teuer. Das hätte uns wirklich nochmal so viel Geld extra gekostet, dieser Schlenker. Mhm. Und dann hat die Frau, jetzt kommt sie, im Reisebüro, ne? Wir sind ja so richtige Traveler, die vorher ins Reisebüro gehen und sich beraten lassen, die hat dann gesagt, ach, wieso denn nicht Hawaii? Das ist doch auch eine Insel, dann könnt ihr nach Hawaii und von da aus könnt ihr dann nach Asien. Und dann haben wir das gemacht und Hawaii war wirklich, ja, das war ein großer Quatsch. Da haben wir auch nicht sonderlich viel erlebt. Ein paar Fischschwärme haben wir unter Wasser beobachtet. Aber vor allem auch wir, du bist auch Raucherin. Ich als Raucher hatte es da ganz schwer. Da musste ich immer am Straßenrand stehen. Es war so ungemütlich und war auch nur eine Woche, glaube ich.
Aber das hast du ja in Amerika auch überall. Darfst du in Amerika nirgendwo, ne? Oder wie ist es in San Francisco? Sind die ein bisschen entspannter?
Nö, da steht man auch irgendwie immer so blöd am Straßenrand, am Bordstein. Aber da haben wir ja privat, sind wir da untergekommen.
Okay, ja.
Und das war wunderschön. Genau, und in Los Angeles waren wir auch nur kurz, da haben wir uns hier Venice Beach angeguckt und hatten wir das auch gesehen und abgehakt.
Die Muskelprotze, die da gerade trainierten.
Ja, toll, die habe ich mir alle angeguckt und die Skateboarder und sowas. Und überhaupt das Gefühl zu haben, ach, ich bin jetzt gerade in einem Film. Ich bin jetzt gerade da, was ich eigentlich, das kenne ich alles schon. Ne? Das hat ja jeder, der irgendwie nach Amerika das erste Mal reist oder New York und so, glaube ich, ne? Dass man denkt, so, ach, jetzt betrete ich endlich diese Filmkulisse, oder?
Also so, mir ist das auch so gegangen. Ich finde auch, wenn du durch so bestimmte Straßen in Amerika gehst, also du gehst jetzt zum Beispiel in New York über die Fifth Avenue oder so, das ist dir so vertraut, wie du sagst, durch so viele Filme. Oder du bist in Los Angeles irgendwie und dann erkennst du so viel aus den Filmen auch wieder, dass du immer das Gefühl hast, ja, kenne ich schon, total schräg.
Ja.
Also fand ich auch.
Ja.
Und wir sind mit dem Wohnmobil, mit den Kindern, sind wir mal von Las Vegas nach Los Angeles gefahren. Und auch da, also wenn du über diese ellenlangen Weiten fährst, das ist ja so beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt, dass ihr mal irgendwie so querfällt ein in Amerika. Und du denkst wirklich, das hört überhaupt
wir
nicht mehr auf.
Wir hatten keine Kreditkarte, das erzähle ich aber gleich. Wir konnten keine Autos mieten.
Okay,
Die waren uns abhanden gekommen, die Kreditkarten.
Ja.
Ohne Kreditkarte ist das nicht möglich in den USA.
Okay.
Ja.
Also jedenfalls, ich fand das total irre und zugleich, also war völlig fasziniert. Und machst dann natürlich, wenn du da langfährst, machst du diese ganzen Nationalparks. Du guckst dir Bryce Canyon an, Grand Canyon. Monument Valley und so weiter. Und dann bist du da und hast das Gefühl, das ist genau so, wie ich es aus den Filmen kenne. Mhm. Ja, also so, sag jetzt mal, Thelma und Louise oder so, so ein Road-Movie. Das hast du, das ist total toll.
Ja, oder aus Büchern. Und das, weil Los Angeles ist die Heimat von Charles Bukowski oder Bukowski. Habe ich viel gelesen in meiner Jugend.
Früher, ganz viel.
Und dann ist man irgendwie ganz begeistert von seiner eigenen Vorstellungskraft, die man dann damals entwickeln konnte, also von dieser Autofahrerstadt. Ich habe mich ja schon immer gewundert, wieso fährt denn dieser eigentlich immer besoffene Mensch ständig Auto?
Das ist das, was du in Los Angeles
kannst ja nichts zu Fuß machen. Du musst ja Auto fahren.
Ich glaube, da läuft auch wirklich keiner über die Straßen. Die fahren alle mit ihren dicken Wagen in diesen Karrees. Das ist ja so wie so ein Schachbrett angeordnet, ne? So ganz sortiert.
Ja. Dann fahren die irgendwo hin, um dann aus
zwei Meter weiter,
zu können. Ja?
Zwei Meter weiter, um sich den Kaffee zu holen.
Und sowas, das war natürlich spannend. Aber es war insgesamt ein kurzer Aufenthalt in den USA und dann ging es weiter nach Asien. Haben wir so aus Asien bereist, diese üblichen Orte, ne? Also Thailand, in Vietnam waren wir gar nicht, das war später Kambodscha. Da haben wir auch einen Freund besucht, der dort gewohnt hat. Und dann Nepal und Indien. Das war das Finale, quasi dann in Südindien. Da habe ich Familie, ganz großen Familienclan, möchte ich sagen. Und das war das Finale.
Wie schön, ja. Das klingt toll.
9 Monate waren das, die wir unterwegs waren.
Super.
Ja, und da passieren dann ständig Sachen. Auf einmal passiert mal was und dann denkt man, das kann man ja jetzt mal festhalten für die Nachwelt.
Und dann ist es eben die beste Entscheidung eures Lebens.
Ja. Jetzt hör doch mal auf.
Ich höre jetzt auf. Okay. Ich höre auf. Aber ich finde es schön.
Wurde ich schon so oft aufgezogen. Auch als wir das Kind hier, unseren Kasper, bekommen haben. Und ist das jetzt die beste Entscheidung eures Lebens? Schreibt ihr jetzt Teil 2?
Naja, komm, aber so
jetzt
ist es halt.
Jetzt wird geheiratet.
Ja. Aber ich finde ja auch wenig so schwierig wie den richtigen Buchtitel.
Ja.
Da kann man sich schon mal mit schlaflosen Nächten rumschlagen.
Ja, und es ist tatsächlich verkaufsentscheidend. Ist so.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, also wirklich.
Ich will das ja immer nicht glauben, aber ja doch.
Ja. Also das und die Ausstattung vielleicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ich suche gerade ein Beispiel. Mir fällt kein Klassiker ein, mir fällt nur so ein bisschen Popliteratur ein, nenne ich sie jetzt mal. Rocco Schamoni ist das, glaube ich. Sternstunden der Bedeutungslosigkeit. Das ist doch ziemlich genial.
Ja.
Ne? Und ne, es, da weiß man doch, was einen erwartet.
Ja, das ist gut. Ja.
Was gibt es denn noch? Sag du mal einen.
Buchtitel, die ich toll finde. Vom Ende der Einsamkeit fand ich toll.
Ja.
Jetzt geht es nochmal. Vom Ende einer Geschichte. Julian Barnes, ja, ganz toll. Ja. Das muss ich jetzt auch wirklich sagen, Philip Roth, der menschliche Makel.
Ja.
Also das ist einfach,
es sind so, ist auch genial.
So Sachen, ja, die habe ich sofort, finde ich ganz toll.
Ja. Ja, vielleicht auch so Titel, die das Genre schon im Titel tragen. Das Buch der Unruhe.
Ja.
Von Pessoa.
Ja.
Wird das ausgesprochen? Pessoa?
Pessoa? Ich weiß es
Pessoa?
Nicht.
Pessoa? Portugiesisch? Weiß ich nicht. Einfach mal behaupten, ja, das ist jetzt das Buch. Das ist Geschichte.
Aber es ist schwer, das zu finden. Also ja, ich finde auch, es gibt ganz viele sehr merkwürdige Buchtitel und dann gibt es eben so welche, die dich sofort haben. Oder drauf guckst und sagst, ja.
Sind ja auch schon viele vergeben.
Ja, klar.
Ne? Das gibt's ja auch.
Das stimmt.
Wie war der Titel von deinem ersten Buch?
In Sachen Josef.
Ja, ist auch gut. In Sachen Josef.
Mhm.
So vermeintlich lapidar. Und dann weiß man, jetzt geht's aber
um Josef.
Um Josef und ganz tief rein.
Ja.
Mhm. Guter Titel.
Das freut mich. Dankeschön.
Gute, auch beste Entscheidung deines Lebens wahrscheinlich.
Ja. Genau, die beste Entscheidung.
So.
Haben du schielst jetzt auf die Karten.
Ja,
hast du Angst, dass wir nichts mehr zu sagen?
Das nee, ich frage mich, ob wir jetzt hier wirklich...
Ich gehe jetzt auf Karte gelb.
Ja.
Ja. Die gelbe Karte kriegst du jetzt von mir gezeigt.
Passt zu meinem Hemd.
Wenn ihr euch beamen könntet, wo ginge es jetzt hin? Ach du lieber Gott, wo ginge es jetzt hin? Tatsächlich würde ich jetzt gerade gerne in Paris durch den Park spazieren bei dem Wetter.
Das habe ich mir gedacht, dass du das sagst.
Das ist doof, ne? Ja, es ist so naheliegend. Nee, aber es ist tatsächlich, würde ich gerne tun.
Aber genau.
Also ich war so lange nicht mehr da, wegen Lockdown und all diesem ganzen Kram.
Ja, und überhaupt, also du hast in Paris gelebt.
Mhm.
Wie lange?
Insgesamt, schätze ich, waren es 4 Jahre.
Ja, das ist doch, also wie kann man denn...
Und ich bin immer wieder da, aber jetzt halt lange.
Aber wie kann man denn da wegziehen?
Ja, das
wie kann man sich denn da trennen?
Das war schwer. Das war ganz schwer, habe ich aber gemacht, weil meine Mutter sehr krank ist und mein Vater es gut fand, wenn ich doch dann auch wieder zurückkomme und wir noch eine Weile zusammen zu Hause sind.
Ja.
Aber es war war traurig, wieder wegzugehen.
Ja, glaube ich. Also Paris gibt es auch in meiner Familie da eine Episode, weil sich da meine Großeltern kennengelernt haben. Und weißt du, wo die hingegangen sind? Nach Duisburg.
Das ja gut, vorstellen. Okay, das ist auch, das ist, ja.
Das ist doch,
Warum haben die das gemacht?
Naja, es gab, die haben sich, die haben sich im Krieg da kennengelernt. Ne? Also da war der Krieg vorbei und dann war es Zeit zurückzukehren, sag ich jetzt mal. Also meine, das ist die besagte italienische Nonna, die ist in Paris aufgewachsen.
Und dann nach Duisburg gegangen. Und da
hat, das, hat in Paris meinen quasi stationierten Duisburger Großvater kennengelernt. Und dann, ja, dann ging es zurück.
Hat sie viel erzählt von Paris?
Ja, bestimmt. Immer wieder. Jetzt nie konzentriert. Ne? Also sie hat... Sie hat ja auch Französisch geredet, gar nicht Italienisch, mit meinem Vater. Was ich aber nicht kann, zumindest nicht mehr als das, was ich in der Schule gelernt habe. Und das ist nicht viel. ja, also nie wirklich konzentriert, aber klar, das sind immer wieder...
Und war das schwer, deren Beziehung? Hast du die mal danach gefragt am Anfang? Das muss doch für deine Großmutter, das war doch damals in Paris ganz schwierig, wenn sich Französinnen, also die in Paris lebten, mit den deutschen Besatzern...
Ja, sie war ja Italienerin.
Ja gut, aber
da war galt
ja sozusagen nee, als eingebürgert, oder? Da also sie ist doch da groß geworden, ja. Und war sozusagen eingebürgert.
Ja, aber trotzdem wurde sie als Italienerin geführt, okay. Sage ich jetzt mal. Nee, natürlich gab es da Probleme. Die hat ja sogar, bei den Deutschen gearbeitet. Das war sicher schwierig, ja. Und deswegen war auch, glaube ich, dann eine Hochzeit so wichtig, dass die schnell über die Bühne ging.
Ja.
Ja, aber ich glaube, wenn ich immer meine Großeltern rede, dann verliere ich mich
gut.
In Gedanken und in der Zeit.
Also du sollst dich ja auch nur hier irgendwo
hinbeamen. Genau, hinbeamen, achso, ich muss mich
also
auch
ich habe mich schon gebeamt, ich bin schon im Park.
Du bist im Park. So, wo will ich denn hin? Ich möchte dann, weil ich gerade bei der Reise war und da sowieso so viele Orte dann wieder auftauchten in meinem Kopf, dann möchte ich jetzt nach Indien, nach Varanasi.
Warum?
Kennst du das?
Nein.
Sagt dir das was?
Nein.
Varanasi, boah, jetzt muss ich das hier ganz hochoffiziell erklären. Varanasi ist der heiligste Ort der Hindus. Und da fließt der Ganges durch. Und ich glaube, ich hoffe, ich vertue mich nicht. Wir gucken das später alle nach auf Wikipedia.
Okay.
Wenn man sich dort verbrennen lässt, also vorher sollte man sterben, ne? Das kann durchaus auf natürlichen Wege passieren, so wenn man sich dann
gut, gut,
das ist gut, ja. Verbrennen lässt, dann entgeht man dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburt. Und deswegen ist ein ganz heiliger Ort und deswegen möchten viele Hindus, die Möglichkeit haben, dieses Privileg wahrnehmen.
Also nur und dort entgeht nur dort, man dem Kreislauf der Wiedergeburt und ich dachte, der Kreislauf der Wiedergeburt wäre was Gutes. Ist der...
Nee.
Doch, warum denn nicht?
Ja, weiß ich nicht. Also das ist ja ewiges Leid, hier auf der Welt zu sein. Das, ist doch,
das kann doch auch ewig schön sein, dass du immer wieder mit anderen in anderer Gestalt und in anderen Zusammenhängen und so weiter. Das ist doch irgendwie auch cool.
Ja, aber das ist ja hochrisikobehaftet.
Naja gut, okay. Also das ist ein Geschenk, wenn man nicht wiedergeboren wird.
Genau.
Jetzt habe ich's.
Mhm. Ja, man erreicht dann auch einen ganz anderen Zustand, der noch viel mehr Glück und Freude verspricht, nehme ich an, weiß ich nicht. Ich komme auch gar nicht aus einer hinduistischen Familie. Ich habe nämlich kurioserweise sind das alles Christen.
Du möchtest aber jetzt nicht nach Varanasi, um zu sterben.
Nein.
Du möchtest einfach nur
also
mal
jetzt
so.
Nicht. Jetzt bin ich ja noch lebendig.
Ja, genau.
Aber da möchte ich hin und diese Stadt ist einfach so wahnsinnig trubelig. Das ist so ein labyrinthartiges Konstrukt, was einem auch Angst machen kann. Vor allem, wenn man unter Drogen steht. Das ist uns nämlich passiert, unfreiwillig. Ne? Das ist auch eine Geschichte in unserem Buch. Da haben wir einfach das falsche Getränk zu uns genommen. So ein typisches Mango-Lassi mit Früchten und sowas.
Okay.
Jedenfalls haben wir das damals verstanden, als uns das angeboten wurde, möchtet ihr einen Mango-Lassi? Haben wir verstanden. Und wir so, ja, gerne. Und dann haben die gefragt, ja, stark? Extra stark? Und wir so, ja, bitte. Weil ich mit einer großen Zufuhr von Mango gerechnet hatte, mit dem extra stark, die hätte ich gern gehabt. Und dann hat sie mir rausgestellt,
beim Vitaminshot.
Es wurde nach Bang. Wir wurden gefragt, ob wir einen Bang Lassi haben möchten. Bang ist, glaube ich, das indische Wort für Marihuana.
Und dann haben wir dann so ganz hochkonzentriertes Marihuana in hohen Menge, ich glaube so bestimmt 5 Gramm. Leute, die sich damit auskennen, wissen, dass man damit eigentlich länger auskommt als ein Getränk lang. So, ne? Und das haben wir zu uns genommen und sind dann so völlig verstrahlt durch Varanasi gelaufen. Aber ich wäre gerne nüchtern in Varanasi jetzt und würde mich nochmal diesem ganzen Trubel völlig hingeben.
Ja. Ganz ohne.
Ganz ohne braucht man gar nicht, weil man sowieso total wahnsinnig wird in dieser Stadt, auf eine gute Art, glaube ich.
Ja, spannend.
Ja.
Okay, also gebeamt sind wir jetzt auch. Jetzt gucken wir. Oh, okay. Die orange Karte. Welche literarische Figur hättet ihr eigentlich gern getroffen? Zuckerman. Ich hätte gerne Zuckerman getroffen von Philip Roth. Sein alter Ego.
Ach, von Facebook.
Nee.
Das heißt
ja nicht Zuckerberg.
Ach, stimmt. Oh Gott, das müssen wir rausschneiden. Das müssen wir wirklich rausschneiden. Ich bin jetzt hier der
Social-Media-Mensch.
Ich bin der Social-Media-Experte.
Hammer, alles gut.
Zuckerman, Philip Roth, ja, okay.
Und du?
Möchtest du was?
Nein, ich möchte den einfach nur, das ist
okay,
das alter Ego von Philip Roth.
Ah, okay.
Der ist skurril und kommt in allerlei Romanen in merkwürdigste Situationen und ich glaube, das wäre sehr interessant. Den hätte ich gern getroffen.
Okay. Und ich jetzt? Boah. Man denkt ja automatisch an so Figuren, die so eine ganz eigene Prominenz entwickelt haben. Ne? Das ist vielleicht fatal. Es gibt ja auch Figuren, die in ihren Büchern zu Hause sind und da gar nicht rauskommen. Ich habe jetzt so spontan an Raskolnikow gedacht.
Ja. Ne?
Aber einfach
okay,
nur,
ja.
Aber das ist total unoriginell. Das ist überhaupt nicht originell. Und ich wusste auch gar nicht, wie ich mit ihm anfangen sollte. Ich glaube, ich müsste mich dann so sehr um ihn kümmern, weil der ja so nervöse Leiden hat und alles Mögliche. Also nee, den würde ich auf gar keinen Fall treffen. Wie würde ich denn jetzt gern. Was habe ich denn gelesen zuletzt? Ah, ist das schwierig.
Naja, es gibt so viele, finde ich. Das ist eine schwierige Frage. Ihr müsst morgen einen Tag im Job des anderen machen. Gebt euch eine Kurzeinführung. Oh Gott.
Oh, das haben wir eigentlich gerade gemacht.
Das haben wir eigentlich gemacht und ich könnte das nicht, was
aber
du machst.
Du bist.
Ich würde lustige Sachen machen. Ich würde irgendwelche Filmchen mit Video mit dem Handy aufnehmen und nicht wissen, wie ich die dann vernünftig zusammenschneide oder wo ich die reintue. Und, also
da würde ich dir helfen.
Gut.
Da würde ich dir helfen.
Aber du bist ja nicht da.
Ach so, ich bin nicht da.
Das ist ja doof, ne?
Also so. Okay. Dann würde ich mich dafür entschuldigen, was denn da passiert ist.
Und du? Was würdest du dann schreiben? Oder lesen? Oder was auch immer, wenn du in meinem Job wärst?
Ah, dann würde ich erstmal in mein Arbeitszimmer gehen. Das hast du, oder?
Ja.
Also du hast ein Arbeitszimmer zu Hause und du hast, hast auch noch ein Büro.
Mhm.
Ja, dann würde ich erstmal in dein Arbeitszimmer zu Hause gehen, weil ich ja immer noch der romantischen Vorstellung einer Schriftstellerin nachhänge.
Ne?
Und dann würde ich die Bilder betrachten, die an deiner Wand hängen.
Mhm.
Weiß nicht, was würde ich dann sehen?
Du würdest eine ganz ruhige Fotografie von einem Hafenbecken in Frankreich sehen. Eine ganz große, die sehr schön ist, sehr beruhigend.
Ja.
Also so ganz so fast im Nebel. Also ganz, ganz schön. Und du würdest ein Bild sehen, ein Hufeisen würdest du sehen, ein gerahmtes Hufeisen.
Aha.
Das habe ich aus dem Garten von Philip Roth.
Was?
Ja.
Der du bist ist ja nämlich, ein richtiger.
Ich bin eine Stalkerin. Ne? Aber da war er schon gestorben.
Ja, aber trotzdem kannst du ihn noch nicht einem Gestorbenen das Hufeisen.
Nein, aber das lag an seinem, also ich sag mal, am Tor zu seinem Anwesen, wo er all seine Bücher geschrieben hat. Und ich wollte dieses Haus einmal sehen,
und dann
als
stand
er gestorben
so
ist.
Zum Mitnehmen.
Nee, das lag wirklich im Gras. Das lag verloren im Gras. Und dann habe ich
irgendwie
gedacht, was ist denn das jetzt?
Ich auch gemacht.
Also ein Hufeisen vor der Tür von Philip Roth, das geht ja gar nicht. Das muss ich wohl mitnehmen.
Ja,
es war sehr rostig und so. Ja. Und dann habe ich das gerahmt. Das würdest du sehen?
Ja, Wahnsinn.
Das fand ich schön. Was würdest du noch sehen? Gar nichts. Ich mag nicht gerne so viele Eindrücke um mich herum, wenn ich schreibe.
Ja.
Also das ist immer sehr clean und sehr ruhig.
Ja, so soll es sein.
Ja.
Ja, so ist das auch bei hyperaktiven Kindern. So, die sollen weiß ich aus eigener Erfahrung, die dürfen nicht so viel Zeug rumliegen haben.
Bist du hyperaktiv?
Nein. Aber okay. Vielleicht war ich das mal.
Aha.
Oder es gab den Verdacht.
Und dann? Dann hast du Sportprogramme auferlegt bekommen, oder?
Ja, nee, dann habe ich tatsächlich mal, hat meine Mutter mir eine Diät verordnet. Dann durfte ich so ganze Zeit lang keine Süßigkeiten und sowas zu mir nehmen.
Weil Zucker dich aufputscht. Deswegen ja, willst du Afrikola mit der doppelten Menge
ja,
Zucker.
Ich bin auch ehrlich gesagt so ein bisschen zuckeraffin. Ich den Zustand vielleicht mag, so ein bisschen durcheinander zu sein. Aber das hat tatsächlich was gebracht. Aber es ging nicht nur um den Zucker, es ging auch um irgendwelche Konservierungsmittel. Auf das wurde alles verzichtet.
Und dann bist du dann plötzlich du, ganz ruhig gewesen.
Dann hat es was gebracht.
Ganz stilles Kind.
Ja, ich habe dann auf einmal, das weiß ich noch, da sollten wir irgendwas abschreiben oder so. In unserer schönsten Schrift. Und dann hat das auf einmal so wahnsinnig gut geklappt. Dann hatte ich so eine wirklich ganz toll, fast kalligrafisch gestaltetes Blatt abgegeben. Und da war meine Grundschullehrerin sehr erstaunt und dachte, was ist denn hier los? Vielleicht zurückzuführen auf den...
Auf die Diät.
Auf die Diät. Aber die
also das ist wirklich die originellste Conclusio einer Diät, die ich je gehört habe, dass man plötzlich schön schreibt.
Ja.
Also ich mache jetzt nur noch Diäten.
Vielleicht, und schreibt was Schönes.
Ja, genau.
Schreibt was Schönes, ja. Vielleicht würde ich dann auch in diesem Arbeitszimmer eine Diät machen, um etwas Schönes schreiben zu können.
Okay. Ja.
Weil sonst käme ich, glaube ich, nicht. Weil jedenfalls, vielleicht war es aber auch der Placebo-Effekt. Kann ja sein. Mir wurde das ja als Kind dann auch gesagt, pass mal auf, Philipp, du machst jetzt das und dann bist du ein bisschen konzentrierter. Und dann war ich es auch. Vielleicht war das einfach eine Meditation, die dann mir vorgenommen wurde. Vielleicht wurde ich einfach ganz, ganz hart manipuliert von meiner Mutter oder so.
Das weiß ich nicht.
Aber es hat kurzzeitig funktioniert. Ist aber auch egal. Also ich sitze in deinem Büro, ich würde auf Zucker verzichten und dann würde ich mir eine große Karaffe Rotwein da hinstellen. Das
gut.
Gehört zu der romantischen Vorstellung, die ich von der Schriftstellerin habe.
Ja, die ist auch sehr realistisch.
Ja, ist es
ja,
so?
Ja, trinkst du? Nachts ja. Also wenn ich nachts schreibe, klar, dann trinke ich auch meinen.
Wie viel?
Das weiß ich jetzt nicht, aber hör mal. Also ich besauf mich jetzt nicht sinnlos, aber ich trinke Wein. Ja. Und finde es schön.
Ja.
Dann habe ich Ruhe, es ist ganz still.
Ja.
Ich trinke meinen Wein, ich habe meinen Text, ich habe meine Bücher um mich rum, alles gut.
Ja, also ich würde es genauso machen.
Das ist sehr romantisch.
Rauchst du in dem Zimmer?
Nee.
Weil das gibt es nicht mehr oft, ne? Dass man Zimmer hat.
Nee, tatsächlich nicht.
Man rauchen.
Aber tatsächlich, weil es mich selber nervt. Also wenn es dann so nach Rauch
riecht, ist dann ja auch
das mag ich
so.
Nicht mehr.
Aber beim Schreiben würde ich das ja machen. Also es würde ja schon einfach in dieses
Also Bild früher habe ich das gemacht, in der Tat,
ja.
Aber jetzt, nee, nicht mehr. Ist eigentlich doof, aber ja, ist so.
Naja, jedenfalls wüsste ich nicht, ob ich dann was zustande bringen würde, aber ich würde es dann wahrscheinlich auf die Zigarette schieben, die ich dann nicht rauchen kann dabei. Und dann würde ich den Raum vielleicht schon bald verlassen.
Also was ich jedenfalls in deinem Job machen würde, jetzt mal abgesehen von Filmen oder sowas, ich fände total faszinierend, dass ich mich mit dem gesamten Verlagsprogramm auseinandersetzen darf.
Ja.
Und Zeit dafür habe, ja, dass ich Zeit dafür habe, das alles anzugucken, zu lesen, mich damit zu beschäftigen. Und ich würde dann versuchen, glaube ich, einen ganz neuen Zugang zu den Sachen zu finden, der unabhängig ist von dem, was alle anderen schon vorher gesagt haben, also Marketing, Lektorat und so weiter. Ich würde sagen, okay, das ist es für mich und das würde ich daraus machen und so würde ich das bewerben. Und ich glaube, das ist so eine gute Position, die du da hast, weil du ganz fremd nochmal drauf gucken darfst und sagen kannst, die Parameter im Social Media sind total andere als jetzt in einer Verlagsvorschau, die gedruckt wird oder in einer Lesung, wie sie sein soll und so weiter. Ich glaube, das ist total spannend. Du hast viele Möglichkeiten, um dich Texten zu nähern und was damit zu tun.
Das ist richtig.
Das würde mir gefallen.
Ja, ist nur lustig, dass du annimmst, dass du Zeit haben würdest, dich mit diesen ganzen Büchern auseinanderzusetzen.
Weißt du nicht? Aber wie machst du das dann?
Man macht es so punktuell. Ne? Man guckt, was ist denn überhaupt Social Media tauglich? Klopft die Titel schon danach ab?
Aha, es gibt also Titel, die nicht Social Media tauglich sind. Ja. Das musst du mir erklären. Das sind dann,
kann man ja ganz simpel erklären, aber man stellt sich vor, wo befinden sich eigentlich die LeserInnen des Buches? Ne? Also sind das eher Leute, die das Feuilleton lesen, die sich in Buchhandlungen informieren,
oder sind es Menschen, die durchs Netz stromen? So, ne? Das ist so ganz einfach, ne? Man macht so eine Zielgruppenanalyse.
Aber du willst nicht zum Beispiel die Leute, die sich überwiegend im Feuilleton oder in den Buchhandlungen tummeln, ins Netz kriegen. Das ist gar nicht dein Anspruch. Du würdest jetzt nicht sagen, das ist vergebene Liebesmüh, das machen die sowieso nicht, die gehen anders da dran.
Ich würde es schon, gerade im Lockdown habe ich das gemerkt, oder haben wir alle es gemerkt, ne, als nämlich Buchhandlungen schließen mussten, Lesungen wegfielen, das war ein riesiges Problem, nämlich für die Leute, von denen ich da gerade gesprochen habe. Da hätte man sich natürlich gewünscht, so jetzt kommt doch mal ins Netz. Ich weiß auch gar nicht, in welchem
Ausmaß. Also ich habe das gemacht. Ich habe ganz viele Lesungen im Netz gemacht, fand es aber eine sehr skurrile Erfahrung.
Ja.
Also das war schön, das war gut.
Ja.
Aber du bist halt so in der Stille deines Raumes. Du siehst dann manchmal diese Kacheln, aber du siehst nicht alle 100 Zuhörer oder irgendwas. Du hast überhaupt kein Gefühl dafür, wie die Leute gerade reagieren. Wenn du in einem Raum sitzt, dann merkst du das ja sofort. Ne? Lachen die oder rutschen die auf den Stühlen rum, im besten Fall nicht, ja, aber und solche Sachen. Du kriegst nichts mit, also du liest da einfach so vor dich hin, das ist sehr eigenartig.
Ja, glaube ich, aber sag mal ganz kurz, wenn du liest, wenn du auf einer Lesung bist und dort liest, welche Form von Feedback gibt es denn aus dem Publikum? Weil ich glaube, ich habe ja auch ein paar Mal gelesen, dann mit der besten Entscheidung. Ich glaube, es gibt doch nur das Lachen. Also klar, du kannst, vielleicht spürst den Raum, ne? Das macht was mit dir, dass du da vor einem Publikum sitzt.
Nee, finde ich nicht. Du spürst auch eine totale, also ich habe zum Beispiel bei meinem letzten Buch, da war ich sehr lange mit auf Lesereise und hatte sehr viele Lesungen gehabt, da war ganz oft eine absolute Stille im Raum, also wirklich so eine ganz gespannte Stille, wo ich gemerkt habe, jetzt sind die wirklich, die
also
sind so
wirklich
da.
Stiller, still, als, still, stiller still. Als stiller. Stiller als stiller
genau,
als still.
Ja, genau. Das war, also da merktest du wirklich so, die sind gerade ganz da drin.
Ach,
die
das
sind
ist
total
ja interessant.
Damit zugange. Und dann hattest du danach in der Tat, das merktest du dann sofort, konntest du eigentlich schon nach 20 Minuten konntest du sagen, okay, das wird ein langer Abend, weil wir danach noch ganz viel reden werden. Und so war das immer. Also das war wirklich, also nicht immer, aber oft. Dann hast du natürlich das Lachen, ne? Das ist eine unmittelbare, sehr, sehr plakative Reaktion. Aber du hast auch zum Beispiel Unmut. Also ich hatte, das letzte Buch hat sich unter anderem damit beschäftigt, was wir glauben. Also den religiösen Glauben und was man, wo man steht, ob man sich noch irgendwie in der Zugehörigkeit zu einem Glauben verorten kann oder gar nicht mehr und so weiter. Und da sind eben so zwei Leute aufeinander geknallt in der Geschichte. Der eine, ein ganz extremer traditionalistischer Gläubiger, ein Anhänger eines Ordens, der oder Mitglied eines Ordens, das den Pius-Brüdern nahesteht, also wirklich das Extrem. Und einer, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Und dann, also je nachdem, wo ich gelesen habe, ich bin dann auch eingeladen worden, in Kirchen oder sonst irgendwo zu lesen. Und wenn das ganz konservative Gläubige waren, die jetzt mit meinem liberaleren Text dazu nicht konform gingen, auch wenn es ein Roman war, da haben die keinen Spaß verstanden, dann hast du auch Unmut gemerkt. Und dann wusste ich auch, okay, das wird gleich auch eine lange Diskussion, das wird lustig, ja.
Okay, Wahnsinn. Also das sind Erfahrungen, die ich gar nicht machen konnte mit unserem Spaßbuch, weil da habe ich Stille als Langeweile oder sonst was interpretiert.
Ja, okay.
Jedenfalls hat die mich gequält. So, ne? Ich habe das gar nicht
rausgehalten.
Ach so,
nee, das.
Und habe dann auch die Texte danach ausgewählt mit meiner Frau, so nach Lustigkeitsfaktor so irgendwie. Und wenn der erfüllt war, ging es mir gut, so, ne? Wenn die gelacht haben.
Verstehe ich, ja.
Und, aber die Stille, also die gespannte Stille, die gute Stille, gab es vielleicht auch. Aber die konnte ich so gar nicht wahrnehmen.
Also vielleicht das doch, das habe ich auch.
Mir fehlt auch die Routine.
Und ich hatte das, und bei wiederum dem Buch vorher hatte ich sehr viele Lesungen auch in Frankreich. Und da ging es um die Angst. Ja, gerne. Da ging es um die Angst vor dem Terror. Also was der Terror mit uns macht, ne? Diese ganzen Terroranschläge.
Ja.
Und das war wie so ein kammerspielartiges Buch. Und da hast du natürlich in der Herleitung dieser Terroranschläge und der Ängste und was das mit uns macht und dass wir tatsächlich alle inzwischen, heute ist es glaube ich wieder etwas besser, aber zu der Zeit haben wir, glaube ich, alle überlegt, steige ich jetzt in das Flugzeug oder steige ich jetzt nicht in das Flugzeug? Gehe ich jetzt in den vollen Zug oder gehe ich nicht in den, muss ich auf dieses Festival oder, ja, nein. Also wir waren alle so in so einer Vorsichtshaltung, dass man plötzlich in so einer Unsicherheit sich bewegte und immer dachte, ja, könnte ja theoretisch was passieren, ne, auf diesem Weihnachtsmarkt oder da oder da oder da. Und das hatte ich in einer Stelle, das kommt da sehr eindringlich so, und da war auch eine totale Stille. Und dann hat zum Beispiel eine Frau mal im Publikum, das weiß ich noch, die hat angefangen zu weinen, weil sie eben damals bei den Anschlägen im Bataclan, da war sie vor der Tür. Ja, es gibt so viele Reaktionen. Und wenn du dann im Netz liest, in so einer Lockdown-Situation, das kriegst du nicht mit. Ja. Ne? Das weißt du nicht. Du hoffst natürlich, dass du irgendwas machst und erreichst, aber fühlst
es umgekehrt, nicht. Aus der Sicht des Publikums kriegst du natürlich auch viel weniger mit. Ne? Du spürst es nicht so wirklich. Also man geht ja auf Lesungen, weil man den oder die Wahrhaftige einmal auch erleben möchte, oder?
Ja, also, ich glaube, dass die Leute viel mehr das Private interessiert, denke ich manchmal. Ja. Also es gibt keine Lesung in all den Jahren jetzt, die ich wirklich viele Lesungen mache, in der ich nicht gefragt werde, woher kommt denn der Name Husch? Ja, also wo ich dann immer, da muss ich immer lachen. Dann
denke, gut, okay, dass ich das nicht gefragt habe. Hatte ich mir aber noch vorgenommen.
Das ist ja eine sehr verständliche Frage. Ja. Aber das fand ich, also so, ich glaube, da geht es mehr um das Persönliche.
Genau.
Und das passiert eben, da hast du total recht, in so einer Lesung im Internet auch nicht. Also da überlegen sich die Leute dreimal, ob sie sich zuschalten oder da diese Hand heben, die virtuelle, um dann zu fragen, woher kommt denn ihr Name? Ja. Das machst du in einem Publikum mal viel leichter.
Ja, und du kannst nach der Lesung, gibt es dann eine Signierstunde oder kannst das Buch signieren lassen und da kommst du dann zur Begegnung. Und deswegen gehe ich zumindest auf Lesung. Ich gehe nicht wahllos auf Lesung, wenn ich das Buch besser dann und ich gar nicht großer Fan des Autors oder der Autorin bin, so, dann kann ich auch damit alleine bleiben. Aber ich will halt diese Begegnung haben und ich will das spüren können und dann wirklich physisch. Ne?
Ja.
Und wie kamen wir jetzt da drauf? Genau, und wir haben dann im Lockdown gemerkt, okay, jetzt haben wir aber hier ganz viele Titel und das ist eigentlich die Zielgruppe, die würde auf diese Lesung gehen und würde das alles so eine Lesetour besuchen und die müssen wir jetzt ins Netz holen. Und das hat mal so geklappt, aber ich glaube, am Ende hat es dann herauskristallisiert, die Leute möchten, wenn sowas online passiert, dann eher Gesprächen lauschen oder sogar dran teilnehmen. Mhm. Da gab es ja Clubhouse, hast du das mitbekommen? Ne? Das ist ja neu an dieser Plattform, war ja, dass Leute auf die Bühne geholt werden konnten. Da gab es ja eine.
Und das macht ihr?
Also du bist da. Nee, das haben wir. Clubhouse waren wir einfach zu langsam. So. Als wir dann so weit waren, war es dann quasi schon wieder vorbei mit Clubhouse, so ungefähr. Aber wir hatten es zumindest angedacht und es gab auch Autorinnen, das weiß ich, die es gemacht haben. Und das kam zur rechten Zeit. Mhm. Weil es hat sich einfach herausgestellt, so diese klassische Wasserglaslesung, du bekommst was vorgelesen. Im Netz, guckt auf deinen Bildschirm, funktioniert nicht. Das ist ja todlangweilig.
Nein, das ist ja todlangweilig.
Also auch Konzerte. Also ich habe auch nie Leute verstanden, die Rockpalast, das sagt dir was, ne? Die sowas angeguckt haben. Wie kann man denn ein Konzert am Fernseher betrachten? Das ist ja maximal unsinnlich und unspannend. Ne? Aber die Gespräche sind es. Also ne, dann kamen auf einmal diese Insta-Live-Talks. Ich weiß nicht, ob du sowas auch gemacht hast, ne, dass du dann, dann ist das immer ein Splitscreen. Oben ist eine Person, unten ist eine Person. Und bei Clubhouse waren es dann sogar mehr Personen. Das lief dann doch sehr gut. Also das war so eine der großen Entwicklungen im Lockdown. Gab es auch schon vor dem Lockdown, aber da liefen die. Und das ist dann auch Teil meiner Aufgabe geworden, solche Dinge sich zu überlegen oder mit zu organisieren. Was gar nicht mein Themenfeld war. Das war.
Aber das heißt, du suchst dir im Grunde vorher gemeinsam mit dem Verlag logischerweise die Titel aus, bei denen das funktioniert und bei denen, dann gibt es aber auch welche, wo du sagen würdest, das macht gar keinen Sinn, also dafür sind wir nicht die richtige Plattform.
Also ich würde mal ganz kühn behaupten, dass jeder Titel einer Auslieferung irgendwie mindestens einmal vorkommt im Netz, aber bestimmte Titel bekommen dann doch mehr Zuwendung. Mhm. Also dann werden Videos gedreht mit den Menschen und so weiter. Ne? Mhm. Und diese Veranstaltungen organisiert. Das ist schon so, ja.
Ja, okay.
Ja.
Ja, also das würde ich jedenfalls gut finden an deinem Job, dass ich mich damit überall beschäftigen kann. Schön. Jetzt guck mal, ich bin bei der nächsten Karte und die ist lustig. Wie kann es eigentlich sein, dass ihr euch noch nicht kennengelernt habt?
Ja.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Das weiß ich auch nicht.
Wir leben beide in Köln.
Ja, aber an den verschiedenen Enden der Stadt, oder? Also, weiß ja gar nicht, wo ich. Also ich,
wo bist du?
Jetzt neuerdings in Mauenheim.
Ja.
Kennst du?
Ja.
Ach, Wahnsinn. Also im Norden der Stadt. Und du im Süden.
Süden ist das, ne? Genau.
So. Schwierig, ja, sich dann beim Einkaufen
zu begegnen. Naja, gut, aber Köln ist ein Dorf.
Das also stimmt, ja.
Und gerade dann in der Literaturwelt begegnet man sich ja immer.
Aber sag mal, wo ist die Literaturwelt in Köln? Deine Literaturwelt?
An ganz vielen Orten. Also ganz viel Literaturhaus, Begegnungen mit anderen Autoren in irgendwelchen Cafés, Lit Cologne natürlich ganz viel.
Ja.
So.
Also, ja, okay. Ja,
und ich gehe auf viele Lesungen.
Ja.
Meine Lieblingsbuchhandlungen habe ich auch hier alle. Also alles.
Welche ist deine Lieblingsbuchhandlung?
Oh, ich habe mehrere. Ich habe also Klaus Bittner in der Innenstadt, klar.
Sicher.
Und die Buchhandlung Goldsteinstraße in Beyenthal.
Ja.
Eine sehr engagierte, tolle Buchhandlung. Ja, zum Beispiel.
Mhm. Also das sind tatsächlich auch die Orte, die ich dann besuche.
Aber es gibt auch noch zum Beispiel auf der Aachener Straße die Buchhandlung Klinski, die ist auch toll. Ganz, also es gibt einfach gute Buchhandlungen
in Köln. Ne? Da gibt es ganz viele.
Also,
genau, und das Literaturhaus, da war ich auch öfter zugegen, aber es ist weniger geworden, das stimmt bei mir. Lit Cologne, da habe ich sogar mal einen Abend gestaltet, da habe ich sogar mal mitgemacht und da bin ich auch, bist du dann auch im Schokomuseum nach dem...
Ja.
Ja, ich auch.
Ja. Siehst du, und dann sind wir uns
also
begegnet.
Jetzt dann sind wir uns,
wahrscheinlich
ne?
haben wir schon
sagen.
Bier zusammen getrunken und wissen es nicht mehr. Weil wir wahrscheinlich schon so betrunken waren.
Ja.
Und es war 2 Uhr
morgens.
Siehst
du, glaube ich auch.
So ist, ich glaube
auch. Glaub auch.
So ist das.
Nächste Karte?
Wir
oder
haben
war
keine
das die,
ich glaube, das war die letzte Karte.
Und, weißt du was? Ich habe noch eine Frage.
Mhm.
Husch.
Ich wusste es.
Wo kommt denn dieser Name eigentlich her?
Okay, du willst es wissen. Ja. Hier, Christus. Mein Taufname ist Hildegard, weil mein Vater alle seine Kinder, wir sind 4 insgesamt, nach rheinischen Heiligen benennen wollte. Meine Mutter fand Hildegard ganz schrecklich. Mein Vater hat es aber trotzdem eingetragen. Also dann hieß ich Hildegard. Und nach einem Jahr oder so hat meine Mutter mich immer wieder angeguckt und hat dann irgendwann zu meinem Vater gesagt, das Kind, das ist keine Hildegard, das ist viel zu streng, das geht nicht. Und dann hat sie mich aus Spaß Husch gerufen, irgendwie so, weil ich immer so schnell war irgendwie. Und dann haben meine älteren Geschwister das behalten und mich hat danach wirklich niemand mehr anders genannt. Mich nennt niemand Hildegard. Mhm. Also in meinem Pass steht inzwischen auch Husch, aber neben Hildegard.
Ach so.
Auf meinem Abi-Zeugnis stand Husch. Überall, also mich hat niemand Hildegard genannt. Aber ich verheimliche das jetzt auch nicht. Ja? Also das ist, aber ich bin keine Hildegard.
Eigentlich. Nee, du bist eine Husch.
Ja.
Finde ich auch. Ich finde, das ist ein ganz, ganz toller, schöner Name.
Dankeschön.
Und der auch hervorragend zu dir passt.
Danke dir.
Husch.
Ja.
Husch und Rusch, das hätte sein können.
Ja, das hätte sein können. Und jetzt sitzen wir hier.
Jetzt sitzen wir hier. Husch Achilles, und Achilles.
Du. Vielen Dank dir für das Gespräch.
Ja, ich denke, komm, wir geben uns noch mal die Hand.
Wir geben uns noch mal die Hand. Ganz Corona-konform.
Danke für das Gespräch, das hat Spaß
gemacht.
Ich danke
dir auch. Mir auch. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Punkt und Komma, der Podcast von Literatur Rheinland. Gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Alle Folgen gibt es auf literatur-rheinland.de und überall, wo es Podcasts gibt.